Wenn Menschen an Gottes Größe denken, verbinden sie sie oft mit abstrakten Eigenschaften oder mit der Schönheit der Schöpfung. Die Psalmen zeichnen jedoch ein anderes, sehr konkretes Bild. Gottes Größe zeigt sich in seiner Gegenwart mitten unter seinem Volk, in seinem Haus und in seiner Stadt. Psalm 45 stellt uns den herrlichen König vor Augen und direkt danach beschreiben die Psalmen 46 bis 48 die Stadt dieses Königs, einen Ort der Sicherheit inmitten von Erschütterungen, der Freude durch einen inneren Strom des Lebens und der klaren Führung auf dem Weg durch das Leben. Wer diese geistliche Bedeutung von Stadt und Berg, von Fluss und Palästen erkennt, entdeckt im Lobpreis der Psalmisten eine vertiefte Erfahrung des erhöhten Christus und eine starke Ermutigung für das Leben in der Gemeinde heute. Die Stadt Gottes, vom Haus zur Stadt, vom Wohnen zum Regieren. Wenn die Psalmen von der Stadt Gottes sprechen, öffnen sie eine zweite Dimension neben dem Haus Gottes. Das Haus ist der vertraute Ort des Wohnens, Gott macht sich klein, um unter Menschen zu zelten, nahbar, zugänglich, inmitten des Alltags. Doch ein König, der nur ein Haus, aber keine Stadt hat, bliebe unvollständig. In den Psalmen 46 bis 48 tritt darum die Stadt des großen Königs vor unsere Augen. Sie steht für das Königreich Gottes, für den Raum, in dem der erhöhte Christus nicht nur tröstet, sondern regiert. Psalm 46 bekennt, Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken, Gott wird ihr helfen früh am Morgen. Die Stadt ist nicht zuerst Mauerwerk, sondern die geordnete Umgebung seiner Gegenwart. Hier begegnet uns Christus nicht nur als Bräutigam, der liebt, sondern als König, der ordnet, richtet und schützt. Das Gesetz in Psalm 1. Obwohl das Gesetz nach dem menschlichen Verständnis des Psalmisten erhöht wurde, kam der Geist, um den Psalmisten zu korrigieren und ihn in Psalm 2 vom Gesetz zu Christus hinzuwenden. Psalm 2 ist die erste Station der Offenbarung Christi in den Psalmen. Schon in 1. Mose spannt Gott den Bogen von persönlicher Gegenwart zu herrschaftlicher Entfaltung, vom Garten Eden, in dem er mit den Menschen wandelt, hin zur Stadt, die er am Ende der Schrift zeigt, der heiligen Stadt, in der er bei den Menschen wohnt und über sie herrscht. Was am Anfang als Garten beginnt, endet als Stadt. Ähnlich führen die Psalmen vom Hirten, der uns an Wasserplätzen lagern lässt, zum König, der die Stadt inmitten tobender Nationen festhält. Dort, wo das Volk Gottes zusammenkommt, ist es zunächst Haus, ein Ort der Gemeinschaft und der Nähe. Doch wenn der Christus, der durch Leiden hindurch zur Erhöhung gegangen ist, in diesem Haus mehr Raum gewinnt, wird aus dem Haus eine Stadt, sein Wohnen entfaltet sich zur praktischen Herrschaft. Dann zeigt sich, dass seine Liebe nicht weich und grenzenlos ist, sondern ordnend, bewahrend, regierend. Für die Gemeinde bedeutet dies eine stille, aber weitreichende Vertiefung. Wenn der Geist Christi unter uns wirkt, bleiben wir nicht bei dem stehen, was uns persönlich tröstet und stärkt. Der erhöhte Herr beginnt, unser gemeinsames Leben zu strukturieren, Prioritäten zu verschieben, Selbstansprüche zurückzudrängen, Beziehungen zu heilen und zu ordnen. Sein Thron rückt, geistlich gesprochen, aus einer fernen Himmelswirklichkeit in die Mitte der Versammlung. Wo er als König geehrt wird, wird die Gemeinde zur Stadt, in der seine Gedanken zählen und nicht mehr unsere spontanen Konzepte. Dann bekommt das Bekenntnis, der Herr der Heerscharen ist mit uns, eine Festung ist uns der Gott Jakobs, eine konkrete Gestalt, er ist nicht nur Trost in der Kammer, sondern Festung in der gemeinsamen Wirklichkeit. Es ist ermutigend zu sehen, dass diese Verwandlung nicht durch menschliche Organisation, sondern durch den leidenden und erhöhten Christus selbst geschieht. Er ist es, der durch sein Wort und durch den Geist aus einer lockeren Ansammlung von Glaubenden eine Stadt formt, in der er wohnt und regiert. Wo wir uns in seiner Gegenwart sammeln, ihn betrachten und unseren Platz unter seiner Autorität einnehmen, dort wächst inmitten aller Schwachheit etwas Festes, Unerschütterliches. Die Sicht der Stadt Gottes bewahrt davor, bei unserem persönlichen Erleben stehen zu bleiben, sie lädt ein, den Christus zu kennen, der nicht nur in Herzen, sondern in einem ganzen Volk König ist und gerade so unser persönliches Leben in einen größeren, sicheren Zusammenhang stellt. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken, Gott wird ihr helfen früh am Morgen. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Die Einsicht in Gottes Stadt schärft den Blick für die Würde und Ernsthaftigkeit der Gemeinde, sie ist nicht nur ein geistliches Wohnzimmer, sondern der Ort, an dem der erhöhte Christus heute sein Königreich sichtbar macht. Wer sich diesem Christus im Kontext der Gemeinde öffnet, entdeckt, dass seine Nähe untrennbar mit seiner Herrschaft verbunden ist und dass gerade darin ein tiefer, beständiger Trost liegt. Der Strom des Lebens, Gott als Zuflucht, Freude und hoher Rückzugsort. Psalm 46 zeichnet eine Welt voller Erschütterung, darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebte und die Berge mitten ins Meer wankten. Berge, die ins Meer stürzen, Nationen, die toben, Königreiche, die wanken, das sind Bilder für politische Krisen, gesellschaftliche Umbrüche, persönliche Lebensbeben. In diese Kulisse hinein legt der Psalmist ein anderes Bild, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich zu finden. Noch bevor von Mauern oder militärischem Schutz die Rede ist, wird diese Stadt von innen her beschrieben, sie wird getragen von einem Gott, der Zuflucht, Stärke und jederzeit auffindbarer Helfer ist. Nicht die Abwesenheit von Erdbeben bildet ihre Sicherheit, sondern die Gegenwart des Dreieinen Gottes mitten in ihr. Wenn wir die Bibel studieren, müssen wir lernen, dem Herrn Fragen zu stellen, und genau das sollten wir tun, wenn wir jetzt zu den Psalmen 46 bis 48 kommen. Wir sollten uns fragen, warum diese drei Psalmen unmittelbar auf Psalm 45 folgen, einen Psalm, der König Salomo mit seiner Königin preist. Wenn du der Zusammensteller der Psalmen wärst, hättest du diese Psalmen direkt nach Psalm 45 eingeordnet? Mitten in der Stadt entspringt ein Strom, seine Bäche erfreuen die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Dieser Strom erinnert an den Fluss, der in 1. Mose aus Eden hervorgeht, und an den Lebensstrom, der am Ende der Schrift aus dem Thron Gottes hervorgeht. Er ist ein Bild für das Fließen des göttlichen Lebens. In Christus hat sich der Dreieine Gott nicht nur offenbart, sondern ausgegossen, als allumfassender, lebengebender Geist ist er in die Mitte seines Volkes gekommen. Die Bäche dieses Stromes sind die vielen Facetten, in denen dieses eine Leben erfahrbar wird, Trost im Leid, Freude im Lobpreis, Frieden mitten in innerer Unruhe, stille Ermutigung im Hören auf das Wort, Stärkung durch die Gemeinschaft der Glaubenden. Die Stadt Gottes wird daher nicht primär durch äußere Mauern, sondern durch dieses innere Fließen geschützt. Nationen tobten, Königreiche wankten, er ließ seine Stimme erschallen, die Erde zerschmolz. Während draußen die Machtspiele der Völker toben, reicht in der Stadt ein Wort Gottes, und die Kräfte, die sich gegen ihn stellen, verlieren ihre Starrheit. Was die Stadt hält, ist nicht ihre politische Stärke, sondern die Stimme des Königs und das stille Wirken seines Stromes. Wenn der Allerhöchste in der Mitte ist, kann sie nicht wanken. Äußere Erschütterungen bleiben real, aber sie verlieren das Recht, den inneren Halt zu definieren. Wer an diesem Strom sitzt, erlebt, dass Angst, Bitterkeit und Verzweiflung nicht das letzte Wort haben. So wird die Gemeinde zur erfahrbaren Stadt Gottes, in der dieser Strom fließt. Die Zusammenkünfte, das gemeinsame Gebet, das Hören auf das Wort, das Miteinander der Heiligen sind nicht bloß religiöse Aktivitäten, sondern Kanäle für das Fließen des Lebens Christi. Wo er als der Allerhöchste geehrt wird, wächst eine stille Zuversicht, die nicht aus menschlichem Optimismus stammt. Am Ende steht das machtvolle Wort Gottes, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin, ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. Darin liegt ein zarter, aber bestimmter Zuspruch, inmitten von Beben und Wellen ist der erhöhte Christus der ruhige, unerschütterliche Strom. Wer in der Stadt Gottes lebt, darf in dieser Erhöhung Ruhe finden, keine passiv resignierende, sondern eine, die das Herz frei macht, ihn immer neu als Zuflucht, Freude und hohen Rückzugsort zu genießen. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich zu finden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebte und die Berge mitten ins Meer wankten. Das Bild des Flusses in der Stadt Gottes lädt ein, die Gemeinde nicht nur als Schutzraum vor Krisen, sondern als Ort des strömenden göttlichen Lebens zu sehen. In den vielfältigen Bächen von Trost, Freude, Frieden und Ermutigung wird der leidende, erhöhte und regierende Christus erfahrbar, und gerade so wächst inmitten von Erschütterungen ein stiller, tragender Mut. Der große König und unsere Wegführung, Lobpreis, Schutz und Führung in der Stadt. In Psalm 47 tritt der Gott Israels als Weltkönig hervor. Die Völker sollen in die Hände klatschen, mit Jubelschall zu ihm rufen, denn er ist ein großer König über die ganze Erde. Doch dieser König bleibt nicht fern, er regiert nicht abstrakt. Psalm 48 führt denselben Gott in die konkrete Nähe seiner Stadt, Gott ist in ihren Palästen bekannt als sichere Höhe. Die Paläste stehen für Orte der Wohnlichkeit und zugleich der Verantwortung, sie können als Bild für die örtlichen Gemeinden gelesen werden, in denen die Herrschaft Christi nicht nur bekannt wird, sondern erfahrbar, in Bewahrung, innerer Erneuerung, Trost und klarer Wegweisung. Der große König, der Nationen unterwirft, erweist sich im Inneren seiner Stadt als unerschütterlicher Schutz, von den Dingen in der Bibel und von der Bedeutung der Dinge in Bezug auf Christus. Wenn wir zum Beispiel Psalm 45 studieren, müssen wir die geistliche Bedeutung des Königs, der Königin, der Töchter und der Söhne erkennen. Ebenso müssen wir, wenn wir Psalm 46 studieren, die geistliche Bedeutung der Stadt erkennen. Dieses Zusammenspiel von kosmischer Größe und lokaler Nähe prägt die Psalmen 47 und 48. Der Gott, der die Völker ordnet, ist derselbe, der einer konkreten Gemeinschaft von Glaubenden Halt gibt. So heißt es am Ende von Psalm 48 über ihn, denn dieser Gott ist unser Gott immer und ewig, er wird uns führen bis über den Tod hinaus. Das Bild der Stadt wird an dieser Stelle höchstpersönlich. Der Weg des Einzelnen, mit seinen Kreuzungen, Umwegen und dunklen Tälern, ist eingebettet in die Führung des großen Königs mit seinem ganzen Volk. Seine Leitung ist nicht bloß individuelle Inspiration, sondern geschieht inmitten der Türme und Bollwerke der Stadt, geistliche Wachsamkeit, Festigkeit in der Wahrheit, geteilte Erfahrungen der Heiligen, das gemeinsame Prüfen von Wegen im Licht des Wortes. Lobpreis verbindet in diesen Psalmen die Anerkennung des Königsthrons mit dem Erleben von Schutz und Führung. Wenn die Völker in Psalm 47 zum Jubel gerufen werden, ist das nicht nur liturgische Verzierung, sondern eine geistliche Handlung, das Volk Gottes stellt sich vor den, der tatsächlich herrscht, über die Geschichte der Nationen und über die Wege der Einzelnen. Wo dieser Lobpreis aufrichtig ist, rücken die eigenen Strategien in den Hintergrund. Der Blick löst sich von dem, was uns bedroht oder reizt, und richtet sich auf den, der erhöht ist. In einem solchen Klima wird seine Stimme hörbarer, seine Führung klarer, und das Bewusstsein wächst, dass die Stadt nicht sich selbst überlassen ist. Die Bilder von Türmen, Mauern und Palästen sind deshalb keine romantische Kulisse, sondern Hinweise auf konkrete geistliche Wirklichkeiten. Türme erinnern an Wachsamkeit und Überblick, wer im Licht der Wahrheit Gottes steht, sieht Gefahren früher und lässt sich weniger leicht von Trends, Stimmungen oder inneren Impulsen treiben. Bollwerke sprechen von der Festigkeit der Lehre und der bewährten Wege im Volk Gottes, an ihnen bricht manches ab, was das Leben bedrohen könnte. Paläste deuten auf Räume, in denen Verantwortung getragen wird und in denen Gott als sichere Höhe bekannt wird, Orte der Seelsorge, des Rats, der gemeinsamen Unterscheidung. Alles dies sind Dienste des erhöhten Christus, der als Haupt seines Leibes regiert. Kommt, schaut die Großtaten des Herrn, der Entsetzen verbreitet auf Erden. Der Blick auf den großen König in seiner Stadt öffnet die Augen für die Verbindung von Anbetung und Alltag, wo Christus als Erhöhter hergeehrt wird, wirkt derselbe König als Schutz und Wegführer, in der Geschichte der Völker und in den unscheinbaren Entscheidungen des täglichen Lebens. Das gibt der Gemeinde eine stille, aber tragende Gewissheit, wir leben nicht nur vor Gott, sondern unter einem guten, weisen und gegenwärtigen König. Herr Jesus Christus, du großer König über die ganze Erde, danke, dass du uns nicht nur in dein Haus, sondern auch in deine Stadt hineingenommen hast und mitten unter uns gegenwärtig bist. Inmitten von Erschütterungen, lauten Stimmen und inneren Ängsten bist du unser Strom des Lebens, unsere Zuflucht, unsere sichere Höhe und unser treuer Wegführer. Lass uns deine Gegenwart in der Gemeinde tiefer erkennen, deine leise Stimme in deinem Wort klarer hören und deine Erhöhung mit aufrichtigem Herzen preisen. Stärke dort, wo der Glaube schwach geworden ist, tröste, wo Herzen verwundet sind, und richte den Blick auf dein Reich, das nicht erschüttert werden kann. Du bist derselbe, der uns heute trägt und uns bis über den Tod hinaus sicher ans Ziel bringen wird. Dir sei Ehre in deiner Gemeinde, in deiner heiligen Stadt, jetzt und in Ewigkeit. Amen.